10 Jahre lang war Köln viel mehr als die traditionsreiche Dom-, Römer- und Kölschstadt und mehr als Karnevalshochburg, Heimat des 1. FC Köln oder Hauptstadt der deutschen Comedy- und Mundartmusik. In den wilden 80ern und zu Beginn der 90er Jahre war Köln das kulturelle Zentrum der Bundesrepublik. Und weit darüber hinaus hatte Köln damals den Ruf, in der Pop- und Kunstszene Weltniveau zu haben. Wie war das möglich? Was passierte damals und wer mischte da alles mit? In ihrem Buch mit dem Titel »Wir waren Hochgemute Nichtskönner, die rauschhaften Jahre der Kölner Subkultur 1980 bis 1995« gehen Gregor Schwering und Gisa Funk diesen Fragen nach. Gisa Funk ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Sie beginnen Ihre Geschichte am 15. Januar 1980 im Keller der Christuskirche im belgischen Viertel in Köln. Warum war dieses Datum entscheidend und was passierte da in der Christuskirche?
Ja, das war damals der Club, das Basement. Und in diesem Club trat an diesem Winterabend die Gruppe Joy Division auf. Das war eine Punk-Post-Punk-Band aus Manchester mit dem charismatischen Sänger Ian Curtis. Also für Punk-Fans war das wirklich ein Muss-Termin. Also die rheinischen Punks, die haben sich da versammelt und gingen natürlich pilgerten zu diesem Konzert. Und mein Mitautor Gregor Schwering, der ist ja Jahrgang 1961, also der war da als Jugendlicher dabei, selber ein großer Punk- und ein großer Joy-Division-Fan. Der war dabei und es muss wirklich ein sagenumwobenes Konzert gewesen sein damals.
1980 ist ja auch ein wichtiges Jahr. Das ist ja sowas wie eine Zeitenwende. Warum war das eine Zeitenwende?
Ja, definitiv. Also es war auch wirklich so ein Generationswechsel. Es war ein ganz großer Bruch des Lebensgefühls. Also man muss sich vorstellen, die 70er sind ja so das Jahrzehnt der Blumenkinder, Love, Peace, sehr positiver Gesellschaftsutopien. Ja, man blickte halt so nach vorne und alles war relativ rosig und plötzlich 1980 änderte sich dieses Zeitgefühl ziemlich radikal und das lag daran, dass wir uns ja auch im Kalten Krieg befunden haben. Also es gab damals diese beiden Atommächte, USA, UdSSR und die Leute hatten wirklich Angst und vor allem auch jüngere Leute, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommen könnte und dass sozusagen wirklich ein vernichtender dritter Weltkrieg, also ein atomarer Weltkrieg ausbrechen könnte. Und darum machte sich so fast ein apokalyptisches Gefühl, gerade unter jungen Leuten breit. Und das traf mit diesem Punk-Gefühl, also mit diesem weg mit dem Establishment, weg mit den alten Werten, traf das so zusammen und das provozierte sowas wie so eine, wie ein ungeheures jugendliches Freiheitsgefühl, dass man wirklich so am Rand einer Zeitenwende steht.
No Future Generation ist auch ein Begriff aus der Zeit. Aber damals wurden auch die Grünen gegründet.
Ja.
Die Älteren erinnern sich an diesen riesigen Demonstrationen in Bonn, die es gab gegen den NATO-Doppelbeschluss. Also so eine Mischung aus ja einerseits Apokalypse, No Future, aber dann auch wiederum Aufbruch, Grünen-Gründung. Also politisch jetzt tätig zu werden und nicht nur Hippie, Happy, Flower, Power-mäßig mit Blumen immer herumzulaufen.
Ja, also es machten eben so Worte wie Waldsterben die Runde. Und diese Friedensbewegung, das waren immerhin 500.000 Leute 1983, die da im Bonner Hofgarten demonstriert haben. Also das war eine Massenbewegung, so ein bisschen wie das vor ein paar Jahren Fridays for Future war mit dem Klimawandel. Die Jugendlichen, die kleideten sich ja auch sehr martialisch. Ja. Die hatten wirklich das Gefühl, der Krieg war noch nicht da, aber als wenn sie sich so in so einem latenten Endkrieg schon befinden. Es gab immer diese Tiefflieger der Bundeswehr, daran kann ich mich selber noch erinnern, die immer so über den Himmel rauschten. Also man hatte so das Gefühl, ja, man steht wirklich kurz vor so einem Kriegsausbruch und kaufte sich dann den grünen Bundeswehr-Parker, lief mit Nietengürteln rum, Lederstiefeln, das war so das Outfit der Zeit.
Das spiegelte sich dann auch in der Musik wieder, in der Popmusik, in der Punkmusik. Und was hat das jetzt mit der Gründung der Musikzeitschrift Spex zu tun? In Ihrem Buch schreiben Sie ja, Spex sei die heilige Schrift des Pop gewesen, also Religion. Warum?
Ja, also die Clara Drexler, das ist eine ganz wichtige Autorin, auch Mitgründungsmitglied dieser Zeitschrift, die hat einfach mal in einem Interview gesagt, damals gab es eigentlich nur uns und die Doofen. Und so ein bisschen war das auch. Also wenn man Hipster oder Szenegängerin sein wollte, wenn man wirklich Insiderin sein wollte, popkulturell gesehen, dann musste man Spex lesen. Also da führte sozusagen gar kein Weg dran vorbei. Es ist ein Magazin, was sich als Fanzine damals gegründet hat. Dieses Joy Division Konzert, damit fangen wir an in dem Buch, weil eben auch der Spex-Gründer, also der Erfinder von Spex, der Peter Bömmels, der hat dieses Konzert damals besucht. Da ist ja der Ian Curtis, also der Sänger, auch noch mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen. Das war sehr spektakulär, das hat ihn sehr mitgenommen. Und dann hat er seinen Kumpel Gerald Tündgen angerufen und hat gesagt, so, jetzt machen wir eine Popzeitschrift und jetzt wollen wir mal diese ganzen Bands wie Joy Division, wie die New York Dolls, also mal wirklich diese Punk- und Post-Punk-Bands, die wollen wir jetzt endlich mal auch in eine Zeitung bringen.
Also Zeitenwende, dann kam Spex. Warum war Spex denn so erfolgreich? Das fiel ja auf fruchtbaren Boden und wurde wirklich eine der führenden Musikzeitschriften in Deutschland.
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist zu erwähnen und was man heute auch, glaube ich, nicht mehr so weiß, ist, also damals in den 80er Jahren fand neuere Popmusik in Kulturredaktionen oder auch im Qualitätsfeuilleton, es fand einfach nicht statt. Es gab damals halt wirklich noch diese Trennung zwischen U- und E-Kultur und die meisten Kulturredakteure, die sahen halt in diesem Punk-Aufbruch eher so eine Krachmusik, so ein Jugendphänomen und nahmen das nicht besonders ernst. Und die einzige Zeitschrift, die damals eigentlich überhaupt über Punk nur berichtete und da eben auch schon redaktionsintern sehr umstritten, das war die Sounds, das war ein Hamburger Magazin. Da schrieben halt Autoren wie Dietrich Diedrichsen zum Beispiel, Alfred Hilsberg, Andreas Banaski, also das sind alles so Kultautoren damals gewesen. Spex war erst ein Fanzine in Köln, eben gegründet von Peter Bömmels, Clara Drexler und anderen. Und dann ging 1983 dieses Sounds-Magazin pleite. Und dann kamen eben intellektuellere Schreiber aus Hamburg, also Dietrich Diedrichsen zum Beispiel. Die kamen dann nach Köln und die haben dann eigentlich aus Spex so eine Art intellektuelles Popmagazin gemacht.
Also ein paar Namen sind jetzt bereits gefallen. Also Ihr Buch ist auch sehr vielstimmig. Sie haben da aufwendig recherchiert und lassen all diese Dietrich Diedrichsen und all diese Menschen zu Wort kommen. Also die haben Sie auch aufgesucht und haben dann Interviews geführt.
Die Grundidee war erstmal, wir waren beide begeisterte, also Gregor Schwering und ich waren beide begeisterte Leser von Jürgen Teipels Verschwende deine Jugend. Das ist ja so eine Chronik der Punkrevolte, vor allem im Düsseldorfer Raum. So eine Zitatcollage und eigentlich schwebte uns sowas für unser Kölner Buch auch vor. Und darum war klar, okay, wir müssen jetzt wirklich die ganzen Zeitzeugen, Zeitzeuginnen auch selber aufsuchen und einfach nochmal mit denen reden. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann eben mit Dietrich Diedrichsen zum Beispiel gesprochen, Ralf Nimtschik, Peter Bömmels und anderen.
Sie haben sich auch noch einmal durch die damaligen Ausgaben der Spex gewählt und merken da auch Kritisches an. In dieser heiligen Schrift des Pop, da war sehr viel ja auch Frauenfeindlichkeit und auch Sexismus unterwegs, heute kaum vorstellbar. Oder?
Ich fand das unglaublich spannend, mich dann nochmal durch die Spex-Hefte wirklich zu lesen oder zumindest teilweise zu lesen, weil es wirklich unglaublich ist, wie sich die Zeit verändert hat. Also dieses 80er-Jahrzehnt, das war einfach ein sehr hartes, raubauziges Jahrzehnt. Und das Uncoolste, was so ein 80er-Hipster eigentlich machen konnte, war, dass er sich zum Opfer stilisierte. Ja. Also es war vielmehr so, Beleidigungen waren da absolut en vogue und zwar wirklich der härtesten Machart. Also da gab es sexistische Sprüche bis hin zu faschistischen Sprüchen. Das hatte aber viel mit Provokation zu tun und war auch nicht immer ganz so schlimm gemeint. Also man trat eben einfach sehr raubauzig auf und ging da wirklich so miteinander ziemlich hart ins Gericht und der Umgangston war wirklich rüde, derb. Ja.
Nicht nur in der Musikszene, auch in der Szene der bildenden Kunst. Also Sie beschäftigen sich auch mit Martin Kippenberger, einem großen Künstler dieser Zeit. Und der hat ja auch homophob, der hat alles Mögliche, der hat um sich gehauen. Das könnte sich ein Künstler heute gar nicht mehr leisten, oder?
Nee, das wäre wahrscheinlich wirklich so. Aber damals erwartete man im Kunstbetrieb, der ja auch, muss man auch sagen, ja auch ein bisschen von Skandalen und vom Tabubruch lebt. Man erwartete von jungen Künstlern wirklich so eine Art viriles Terrorverhalten. Also die sollten eben gerade nicht politisch korrekt eigentlich sein. Also das war ziemlich out. Und gerade Martin Kippenberger mit seinen Künstlerfreunden, die hatten sogar so einen Namen, die hießen die Hetzler Boys. Also eben nach ihrem Galeristen Max Hetzler, der 1983 nach Köln kam. Und ja, das war eben Albert Oehlen, Martin Kippenberger, Werner Büttner. Also die sind immer in so einer Art Rudel sind die dann in die Kölner Kneipen gegangen und haben da ja wirklich für Krawall gesorgt.
Ein schöner Jungsclub aber auch, oder?
Ziemlicher Jungsclub, ja. Also das gilt insbesondere für die Popmusik, aber es gilt auch für die Kunstszene damals. Also als Frau musste man sehr hart gesotten sein, um sich da durchzusetzen. Jemand wie Clara Drexler oder Jutta Köther waren das auch. Isabel Graf, also die spätere Gründerin der Kunstzeitschrift Texte zur Kunst, die hat mir erzählt, dass diese Zeit für sie eigentlich nur die dunklen Jahre sind. Weil dazu gehörte zum Beispiel auch, dass man sehr viel Alkohol trank nachts. Also man musste sehr trinkfest sein, man musste sehr lautstark sein, man durfte kein Sensibelchen sein, sondern man musste das schon irgendwie aushalten, dass man beleidigt wurde, beschimpft wurde, provoziert wurde. Manchmal ging es auch richtig handfest zur Sache. Und jemand wie Isabel Graf zum Beispiel, die ja Antialkoholikerin ist und eine Frau, also die hatte da keinen leichten Stand.
Jetzt haben wir schon über die Popszene gesprochen. Die Kunstszene, das hat sich jetzt auch schon angedeutet, war auch ganz wichtig in der Zeit. Köln wurde da zu einer Weltstadt der Kunst. Das sei auch das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung gewesen, deren Weichenstellung schon sehr viel früher erfolgte, schreiben Sie. Inwiefern war das so?
Dass gerade das kleine Köln tatsächlich eigentlich eine Zeit lang die wichtigste Kunststadt in Europa war, das muss man sich ja wirklich mal klar machen. Das hatte natürlich mit begünstigenden Faktoren zu tun, aber es war ein bisschen schon so angelegt in den 50er, 60er, 70er Jahren, weil Kunst, bildende Kunst tatsächlich in Köln eine lange Tradition hat. Also dass die Kölner und Kölnerinnen so eine Affinität zu Kunst haben, das war eben auch schon in den Jahrzehnten früher und es gab da eben schon wichtige Figuren auch früher, also zum Beispiel jemand wie Rudolf Zwirner, der die Kunstmesse, die erste Kunstmesse der Welt erfunden hat, die Art Cologne, war da eine wichtige Figur. Da die erste Kunstmesse der Welt in Köln stattgefunden hat, hat das einfach das Kunstpublikum angezogen, aber eben natürlich auch wichtige Galeristen und Galeristinnen zum Beispiel.
Und das, obwohl, wie Sie schon andeuteten, Köln heute bis heute im Grunde genommen ein als Großstadt getarntes Dorf ist.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil von Köln. Oder das war es zumindest für diese letzte analoge Bohème, über die wir da ja reden. Weil eben die wichtigen Szeneläden, die waren wirklich im Umkreis von wenigen Quadratkilometern in der Innenstadt zusammengedrängt. Und das heißt, es gab ungefähr so 7 bis 10 Läden, Szeneorte, wo man hingehen musste, um sozusagen an den wichtigen Plätzen zu sein. Und das konnte man halt alles fußläufig machen. Das war nicht wahnsinnig kompliziert. Man ging raus und man traf im Grunde immer jemanden, den man kannte und war mittendrin im Geschehen. Und das war natürlich ein unglaublicher Vorteil. Und ich glaube, das ist auch mit ein entscheidender Grund, warum eben solche Sachen wie die Popcom zum Beispiel dann nicht in Berlin funktioniert haben, weil es einfach viel zu weitläufig da war.
Dietrich Diederichsen erzählt das auch sehr schön, warum die Kölner Kunstszene sich nur in Köln so imposant entwickeln konnte und nicht in Hamburg oder auch in München.
Ich fand das sehr einleuchtend und gleichzeitig auch sehr amüsant, wie er das sagte. Also in West-Berlin, das war damals eine geteilte Stadt und es war wirklich die Stadt der Hunger leider mit Haste mal ne Mark und es war sehr politisch und da fehlte eben, also Kunst braucht eben auch die Geldgeber und die großen Sammler und da fehlte schlicht auch einfach das Geld. Und in Hamburg, sagt er, was war hier Horst Janssen-Lanz, da ist eben dieses hanseatische Bürgertum, was dann letztlich doch nicht so aufgeschlossen ist für neuere Gegenwartskunst. Und München ist sozusagen zu arrogant und zu geldadelig und ist vielleicht auch einfach ein bisschen weit weg da unten versackt. Im Rheinland leben die meisten potenten Sammler. Das war halt schon früher so. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor auch gewesen, dass sich hier eine sehr wichtige Kunstszene entwickeln konnte.
Also spielt alles zusammen. Der Kneipenszene widmen Sie auch ein längeres Kapitel. Ihr Buch hat ohnehin so etwas Collagenhaftes. Ist der vielstimmige Chor, das sind die Leute, die damals in dieser Szene mitgewirkt haben und die kommen zu Wort. Dann wird viel beschrieben und erzählt. Und dann gibt es auch noch so eine Art Romanteil, wo es auch Dialoge gibt, wo auch etwas ganz anders lebendig wird.
Als wir festgestellt hatten, dass das mit der Zitatcollage nicht so richtig funktioniert, war irgendwie klar, wir brauchen auch so einen erklärenden, aber eben auch erzählerischen Teil. Der ist dann eben so halb journalistisch erklärend, würde ich sagen. Und das andere, wir hatten einfach den Eindruck, es war so lebendig damals, es war so flirrend. Und um so ein bisschen von diesem Zeitgefühl einfach wiederzugeben. Und der Gregor, der war ja wirklich mit 16, 17, 18, wie er sagte, jeden Abend weg. Ja, also der war wirklich wirklich in allen Kneipen. Der war genauso wie Isabel Graf das sagte, man ging jeden Abend weg, als wenn man zur Arbeit ging. Also so haben das Bohemians damals begriffen. Und der Gregor Schwering, also mein Co-Autor, der war da so ähnlich drauf. Der arbeitete in der Galerie, der hat diese ganzen Partys mitgemacht und mitgefeiert. Und ja, darum war dieser autofiktionale Teil auch wichtig, einfach um so ein bisschen Stimmungsbild und auch Zeitgefühl aus der Zeit wiederzugeben.
Auch eine ganz andere Welt, jenseits des digitalen. Handys gab es damals noch nicht. Das ist noch ganz anders analog. Und gerade in Köln konnte man tatsächlich dann von Kneipe zu Kneipe ziehen und man traf eigentlich immer irgendwo wen.
Ja, was ich auch sehr faszinierend finde, ist, also in diesen Kneipen, diese Kneipiers, die haben sich ja im Grunde selber als Künstler begriffen. Also der Bernd Schmitz, der zum Beispiel den Kurfürstenhof gemacht hat, der hat regelmäßig Performances gemacht. Also ich meine manchmal auch etwas zweifelhafter Art, wenn er da Heike Melber-Fendel in so einen Käfig gesteckt hat, nackt und von der Zimmerdecke hingen ließ. Ja. Aber das wurde dann eben als Kunstperformance präsentiert. Oder auch der Frank Schauhoff, der das Blue Shell gemacht hat, der hat das nach ganz gewissen ästhetischen Kriterien eingerichtet. Also das Königswasser, da gab es immer dieses große Aquarium mit diesem dicken Fisch, der so einen Knubbel auf dem Kopf hatte, wo man immer dachte, muss der mal operiert werden? Ja, also das waren wirklich auch Thinktanks. Also es waren nicht nur Orte, an denen man natürlich auch viel Kölsch getrunken hat und viel Bier getrunken hat und sich amüsiert hat, sondern es ging auch wirklich darum, zu debattieren, zu diskutieren. Spex hat sehr lange auch Redaktionssitzungen im Blue Shell zum Beispiel abgehalten. Also es war mehr als nur eine Kneipe.
Und immer mit Alkohol auf dem Tisch natürlich.
Immer mit Alkohol
Hochgemute Nichtskönner, das ist der Titel Ihres Buches. Wie kamen Sie darauf?
Ja, das ist ein Zitat des Kunstkritikers Peter Iden, heißt der. Und der Peter Bömmels hat das in unserem Interview verwendet. Eigentlich stand das in einer Kritik als Kritik an der Mülheimer Freiheit. Der Peter Bömmels gehörte ja zu dieser Künstlergruppe Mülheimer Freiheit, das waren diese heftigen jungen Maler aus Köln. Das war so eine ganze Bewegung Anfang der 80er Jahre. Und denen warf man eben vor, dass sie so punkig, dilettantisch eben wirklich nach diesem Do-it-yourself-Motto gemalt haben und eben nicht besonders viel Wert aufs handwerkliche Können gelegt haben. Und da hatte dieser Peter Iden halt geschrieben, sie benehmen sich wie hochgemute Nichtskönner. Der Peter Bömmels und seine Freunde, die haben das quasi so als so ein Positiv-Etikett dann genommen, weil das im Grunde genau das war, was sie wollten. Sie wollten ja gerade keine Experten sein, keine Perfektionisten.
10, 15 Jahre dauerte die rauschhafte Zeit, dann irgendwann nach der Wende. War's vorbei mit diesen Kölner Jahren? Warum?
Ja, das erste ist natürlich, dass 1989 die Mauer fiel, dass Berlin dann absehbar eben deutsche Bundeshauptstadt wurde und damit plötzlich dieser Berlin-Sog einsetzte und einfach sehr viele Kreative auch aus Köln nach Berlin gegangen sind. Also Künstler, Galeristen, aber auch Musiker und so weiter. Es wurde einfach leerer in Köln und damit natürlich einfach so das Potenzial wegbrach. Andere Sache ist sicher auch das Aufkommen des Internets. Ich glaube, die Szene vernetzt sich heute ganz anders. In den Kölner Kneipen das zu machen, das funktionierte dann irgendwann auch nicht mehr so. Irgendwann war es damit eigentlich dann vorbei.
Ja. Und wo steht Köln heute? Ist es wieder die FC-Stadt, die Karnevalshochburg?
Was uns beide immer sehr gewundert hat, ist, dass gerade dieser Lokalpatriotismus, der in Köln ja so ausgeprägt ist, also dass die Kölner und Kölnerinnen gar nicht wissen, was für eine coole intellektuelle Szene sie damals hatten. Also wenige wissen ja eigentlich, was Spex war. Wenige wissen, dass es hier ein Label Kompakt gibt, ein Techno-Label, das für den Sound of Cologne steht und wo wirklich die Leute in New York niederknien, weil es so bekannt ist. Das wollten wir eigentlich mit unserem Buch ändern. Also, dass wir auch einfach mal die Kölner daran erinnern, Köln ist eine coole Stadt, aber es ist vielleicht in anderer Weise cool, als es so populär ist und weitergegeben wird. Wo Köln heute steht, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Ich glaube aber, die wirklich traurigen Jahre kulturell sind vorbei. Also die waren dann eben wirklich so, als dieses Bauloch da mitten in Köln auftauchte, als der Kölnische Kunstverein abgerissen wurde, als wirklich so viele kreative Künstler, Künstlerinnen weggegangen sind, dass man tatsächlich so das Gefühl hatte, Köln ist wahnsinnig abgehängt auf einmal. Dann gab es noch so eine traurige Bewerbung zur Kulturhauptstadt, die gescheitert ist 2010. Und ich glaube aber so langsam, es gibt ja auch einen Rückzug aus Berlin inzwischen, der Berlin-Hype ist auch so ein bisschen abgeebbt. Also ich glaube so langsam tut sich was und ich habe den Eindruck, dass Köln eigentlich wieder recht attraktiv ist kulturell, auch für junge Leute.
Vielen Dank, Isa Funk. Gemeinsam mit Gregor Schwering hat sie ein erhellendes Buch über die rauschhaften Kölner Jahre von 1980 bis 1995 geschrieben. Ein spannendes Buch auch über eine kulturelle Übergangszeit von der alten Bundesrepublik in das neue, vereinigte, digitalisierte Deutschland. Wir waren hochgemute Nichtskönner, die rauschhaften Jahre der Kölner Subkultur 1980 bis 1995. So heißt das Buch. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch hat 350 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.